Eine ausserehliche Affäre führt fast zu einem Mord. Nur dank dem Zufall und der Stärke des angegriffenen Mannes schafft der mit etlichen schweren Verletzungen zu flüchten. Die Grube, um die Leichen zu vergraben, wäre schon parat gewesen. Das ist nicht etwa irgendwo in einer Grossstadt passiert, sondern vor 1,5 Jahren im beschaulichen Ägerital im Kanton Zug. Zwischen zwei im Dorfleben verankerten Ägerer, wo der eine etwas mit der Frau vom anderen hatte. So steht es in der Anklageschrift, die sich wie ein Krimi liest. Wichtig ist auch noch zu sagen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, gilt die Unschuldsvermutung. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», einen Podcast von CH Media. Mein Name ist Zoe Gwerder und bei mir im Studio ist Christina Gysi von der Zuger Zeitung, die diesen Fall mitverfolgt hat. Von Anfang an bis zum Urteil. Hoi Christina.
Hoi Zoe.
Ja, hey, wir sind ja beide Zugerinnen, aber für all die es noch nie in Kanton Zug geschafft haben, kannst du mir kurz beschreiben, wie das Ägeri aussieht? Was ist das für ein Tal?
Das Ägeritál ist ein sehr beschaulicher Ort im Kanton Zug. Er liegt zwischen dem Zugerberg und dem Gottschalkenberg. Ist dort so ein bisschen eingekesselt in dieser Berglandschaft, recht waldig. Es hat einen See, einen sehr schönen See. Und ist auch so der Ort, wo immer so ein bisschen die Sonne scheint, wenn es im Zug unten neblig ist. Ja, einfach sehr ein idyllischer Ort im Kanton Zug.
Ja, und es sind eben die zwei Dörfer, Unterägeri und Oberägeri, wo die ganze Tat stattgefunden hat.
Genau.
Ja, und dann ist die Nacht von Anfang September 2023 gekommen, wo wahrscheinlich das ganze Ägerital erschüttert hat. Wann habt ihr in der Zuger-Redaktion davon erfahren und wie?
Wir haben in der Redaktion davon erfahren, weil ja, der Kanton Zug ist recht kleinräumig, man kennt sich so ein bisschen. Haben wir von dem mitbekommen, noch bevor eigentlich die Polizei auch darüber informiert hat. Und wir haben uns dann aber entschieden, dass wir die offizielle Meldung abwartet von der Zuger Polizei, bevor wir den Bericht erstatten, obwohl wir es eigentlich schon vorher gewusst hätten oder davon Kenntnis gehabt, dass etwas war. Aber wir haben gefunden, es ist wichtig, dass man bei so einem Fall ja, eine Diskretion walten lässt und haben darum die offizielle Polizeimeldung abgewartet.
Was ist da drin gestanden?
Es ist dann drin gestanden, dass es zu einem versuchten mutmaßlichen Tötungsdelikt gekommen ist im Ägerital und dass er ermittelt wird gegen einen 42-jährigen Mann.
Ja, und dann ist so über euer Buschtelefon ja relativ schnell einmal durchgesickert, dass irgendetwas noch mit einer Grube war und so weiter. Also dass da doch auch geplante Elemente dabei waren.
Genau, es ist dann rausgekommen, relativ schnell, dass es wahrscheinlich keine Tat im Affekt war, sondern dass es sich dabei um eine geplante Sache gehandelt hat. Eben genau die Grube hat auf das hingewiesen. Wir haben das versucht zu bestätigen lassen von dem Unternehmen, das offenbar die Grube ausgehoben hat. Und die haben das aber dann nicht bestätigt. Es ist einfach immer wieder aufgekommen, dass offenbar eben so eine Grube existiert hat und dass es dort zu einer geplanten Tat gekommen ist und nicht einfach zu einer Kurzschlussreaktion sozusagen.
Ja, und inzwischen wissen wir ziemlich viel mehr. Die Untersuchungen sind ja abgeschlossen und daraus ist die Anklageschrift entstanden, die ziemlich genau beschreibt, was alles soll passiert sein. Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig und dass man es ein bisschen besser merken kann, wer jetzt wer ist, reden wir beim mutmaßlichen Täter von Thomas und beim Opfer von Ottmar. Hey, ja, Christina, wer sind der Thomas und der Ottmar? Was weiss man über sie und was haben sie mit dieser Frau zu tun gehabt?
Der Thomas und der Ottmar sind zwei Mit-40er aus dem Ägerital. Sie sind beide dort aufgewachsen und sie kennen sich so ein bisschen über einen Verein im Ägerital. Und vor allem kennen sich der Thomas und die Frau vom Ottmar. Die kennen sich ebenfalls von dem Verein und sind so miteinander in Kontakt gekommen, haben eine Freundschaft aufgebaut. Und der Thomas, der hat sich verliebt in die Frau. Und der Ottmar hat von dem Kontakt mitbekommen und hat dann seine Frau darum gebeten, dass der Kontakt aufhört, weil er auch um seine Ehe gefürchtet hat, um das Familienwohl etc. Und die Frau hat dort eingewilligt, hat gesagt, ja, der Kontakt soll nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Und der Thomas, der hat das extrem getüpft, weil er starke Gefühle für die Frau entwickelt hat. Und wo dann das klar geworden ist, dass der Kontakt nicht mehr weiter bestehen soll oder zumindest nicht in der Tiefe, die es vorher bestanden hat, hat er entschieden, er muss den Ottmar aus dem Weg räumen. Er muss den Weg frei haben, damit er die Frau von seinem Leben kann, bei sich haben und dass die Ehe nicht mehr weiter existieren soll. Und so ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass er geplant hat, den Ottmar aus dem Weg zu räumen.
Jetzt in der Anklageschrift sehen wir, glaube ich, recht klar, was er sich vorgestellt hat, wo seine Gedankengänge möglicherweise durchgegangen sind. Man hat ja dort, glaube ich, Google-Suche sehr genau angeschaut oder einfach den Browserverlauf, was er alles gesucht hat. Wie kann man es rekonstruieren? Was ist dort alles gelaufen?
Also zuerst einmal hat der Thomas vor, die Leiche vom Ottmar im See zu versenken. Er hat auch diesbezüglich Suchanfragen gemacht auf Google. Und zwar hat er dort eingegeben, wie viel Gewicht das es braucht, um eine Leiche im See zu versenken. Wann ist die beste Zeit dafür? Er hat geschaut, wie tief der Ägerisee ist, also wo der tiefste Punkt ist, wo man eine Leiche runterlassen könnte. Es ist ja, das Ganze ist ja im Sommer passiert. Er hat eigentlich wie schon einen Tag sich rausgesucht und hat dann aber gemerkt, dass wenn es so warm ist, ist es relativ schwierig, eine Leiche im See zu versenken, wegen dem Gas, das sich entwickelt. Und hat darum eigentlich sich nochmal umentschieden und die Tatnacht auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Er hat dann später auch noch Suchanfragen gemacht, wie Leichengeruch, wenn man eine Leiche im Wald verscharren würde, was es für Möglichkeiten gibt, für die Polizei Suchanfragen rückzuverfolgen. Also man sieht da relativ explizit, was für Gedanken er sich gemacht hat und das über einen längeren Zeitraum.
Wie hat er denn nachher den Ottmar in die Falle locken?
Der Thomas hat sich eine E-Mail-Adresse eingerichtet und hat über die E-Mail-Adresse angefangen, Ottmar zu schreiben. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben, er hat nicht gesagt, wer er ist. Er hat einfach gesagt, dass er mehr wisse über die Affäre von seiner Frau. Er hat dann eigentlich wie gesagt, er würde am Ottmar mehr Details geben können, wenn er das wollte. Der Ottmar hat für ein Treffen eingewilligt, er hat aber eigentlich das wollte im öffentlichen Raum machen. Er hat sich nicht so ganz wohl gefühlt dabei. Und der Thomas hat ihn dann aber dazu überreden, dass sie sich eben in dieser Waldhütte im Ägerital treffen. Und so ist es dann eigentlich zu dem Treffen gekommen. Also er hat ihm geschrieben, komm dann und dann in dieser Tatnacht zu dieser Hütte und sitz dort auf einem Brunnen mit Blick in Richtung Wald. Und der Ottmar hat in seiner Verzweiflung, er wollte unbedingt mehr erfahren über die Affäre, er wollte wissen, wo er steht. Und in dieser Verzweiflung hat er gesagt, ja gut, er macht das. Und er hat auch eigentlich gar nicht wirklich das Gefühl gehabt, er müsse jemandem da misstrauen. Er hat gemeint, er trifft sich jetzt mit jemandem, der es gut mit ihm meint.
Ja, hey, und der Ottmar, der ist tatsächlich mitten in der Nacht dieser Aufforderung nachgekommen, um zu dieser Hütte zu kommen, die wirklich am Waldrand ist, von einem düsteren Wald, wo hinten dran der Zugenberg ist, Mutterseelen allein.
Genau, der Ottmar hat sich entschieden, das zu machen. Er ist zu dieser Hütte, um die 3 Uhr in der Nacht ist das passiert. Und er ist dort, wie er auch aufgefordert wurde, ist er auf der Brunnen gesessen, mit Blick in den Wald. Er war unbewaffnet und hat dort gewartet auf die Person, die ihm mehr soll können erzählen über die Affäre von seiner Frau.
Was hat in dieser Zeit der Thomas gemacht?
Der Thomas war ebenfalls bei dieser Hütte. Er ist vor ihm angekommen, vor dem Ottmar. Und der Thomas hat sich von hinten am Ottmar genähert. Er hat einen Hammer in der Hand gehabt, 3 Kilogramm schwer, und hat von hinten am Ottmar den Hammer über den Kopf abgezogen. Man kann davon ausgehen, dass sich der Ottmar irgendwie ein bisschen bewegt hat, weil der Thomas hat wahrscheinlich nicht so getroffen, wie er mutmaßlich wollte. Und darum ist der Ottmar dann weniger fest verletzt worden, als wahrscheinlich beabsichtigt war. Er ist gegen vorne gefallen durch den Schlag, hat sich ein paar Schritte von dem Brunnen entfernt und der Thomas ist ihm nachher und dann ist es zu einem Gerangel gekommen, wo ein Messer involviert war. Mit dem Messer hat der Thomas mehrmals auf den Ottmar eingestochen. Der Ottmar hat sich extrem fest gewehrt. Er hat den Thomas gepackt, er hat ihn von sich weggestoßen. Sie sind ineinander verkeilt gewesen. Man kann das nicht mehr so genau rekonstruieren, wie das passiert ist. Aber klar ist, dass der Ottmar eben eine Kopfverletzung von dem Hammerschlag wie auch mehrere Stichverletzungen auf der linken Seite von seinem Körper davorgetragen hat, wegen dem Messer, das der Thomas auch noch dabei hatte.
Das war nicht einfach ein kleines Rüstmesser, oder?
Das war ein Küchenmesser. Es steht sehr explizit in der Anklageschrift, ein Jamie Oliver Küchenmesser mit 20 cm Klingenlänge. Also das war ein relativ grosses Messer. Und auch der Hammer, es war ein grosser Hammer mit einem sehr langen Stiel und einem rostigen Kopf, der dann auch im Gerichtssaal vorgezeigt wurde. Also den kann man nicht einfach so ein bisschen auflüpfen, sondern da braucht man schon zwei Hände, um sich dem zu behändigen.
Ja, und 3 Kilo muss man sich vorstellen, das ist wie wenn man 2 volle 1,5 Liter PET-Flaschen mal tragen muss. Das ist doch ein ziemliches Gewicht. Hey, aber wie ist es dazu gekommen, dass der Ottmar an diesem Ort nicht gestorben ist? Wie kann das überhaupt sein?
Das war die ganz grosse Diskussion im Rahmen dieser Verhandlung. Thomas sagt, der Ottmar sei darum nicht gestorben, weil er das nie wollte. Er hat ihn verletzen, das gibt er zu, das hat er auch im Rahmen der Strafuntersuchung relativ gleich zugegeben. Er sagt, der Ottmar sei darum nicht tot, weil er nicht mit voller Wucht zugeschlagen hat. Der Ottmar auf der anderen Seite sagt, er hat einfach gekämpft. Er hätte in dem Moment im Wald, wo das Ganze passiert ist, hätte er an den Heim gedacht, an seine Kinder, an seine Familie. Er hat gedacht, es kann doch nicht sein, dass das jetzt war. Und er hat sich gewehrt. Er hat um sein Überleben gekämpft in dem Moment. Und mit allem, was er hat, mit der ganzen Kraft, die er hat, hat er sich gewehrt gegen den Angriff und gewehrt dagegen, dass sein Leben jetzt einfach ausgelöscht wird. Das steht sich so ein bisschen diametral gegenüber bei diesen beiden Herren, die zwei Aussagen. Ist es, weil er sich so fest gewehrt hat, oder ist es, weil der Thomas effektiv nicht hat wollen, ihn töten, sondern ihn einfach verletzen wollte?
Die Untersuchungen haben ja aber auch gezeigt, dass der Ottmar irgendwie etwas noch in der Jacke hatte, das ihn auch geschützt hat, oder?
Genau, er hatte noch ein Notizbüchlein in seiner Jacke, wo offenbar ihn davor geschützt hat, dass auch lebenswichtige Organe wie beispielsweise das Herz getroffen werden bei dieser Messerattacke. Das ist etwas, wo im Rahmen von dieser Untersuchung herausgekommen ist, dass es gut kann sein, weil das Notizbuch so Abriebspuren hat, dass das Messer eben das Notizbuch getroffen hat und eben nicht irgendein Organ, das lebensgefährlich gewesen wäre.
Wie ist das ausgegangen bei diesem Gerangel mit dem 20 cm Klingenmesser?
Gemäss der Anklageschrift hat Ottmar geschafft, Thomas eine Kappe vom Kopf zu nehmen. Also es ist wie klar, dass er ihn erkannt hat. Er hat gewusst, mit wem er es zu tun hat. Und das Gerangel war dann zu Ende gewesen und der Ottmar konnte sich entfernen und schließlich auch von dem Ort flüchten. Er ist in sein Auto und ist davon gefahren. Und Thomas, der hat natürlich auch gehandelt. Er hat seine Sachen zusammengepackt. Er ist zurück zu seinem Auto, wo er bei dieser Hütte parkiert hat, und ist zu seinem Arbeitsort gefahren. Und dort in der Nähe hat er alles, was er dabei hatte, oder das meiste, hat er dort entsorgt oder versteckt, muss man sagen. Und hat dann aus eigenem Stück der Polizei angerufen. Die Polizei ist dann gekommen, sie haben sich getroffen auf einem Parkplatz. Und dort hat dann Thomas zuerst gesagt, er sei angegriffen worden vom Ottmar. Er habe sich verteidigt. Die Polizei hat dann auch an dem Ort noch einen Zettel festmachen, also einen Zettel gefunden, wo eben der ganze mutmaßliche Tatplan drauf notiert war.
Dann hat die Polizei Thomas nicht geglaubt. Ist er dann verhaftet worden oder wie ist es weitergegangen dort?
Genau, also sie haben den Zettel gefunden auf jeden Fall, wo ja schon mal so ein bisschen ein Indiz darstellt. Und sie haben darum auch entschieden, dass sie den Thomas festnehmen und haben ihn mitgenommen, etwa eine Stunde nachdem das Ganze passiert ist. Also es ist alles relativ schnell gegangen. Er ist aufgestanden, ist in die Hütte, die Rangelei ist vonstatten gegangen, vielleicht ungefähr 5 bis 10 Minuten, wenn überhaupt. Und dann ist er zu seinem Arbeitsort gefahren, hat das Zeug entsorgt, hat die Polizei angerufen, die Polizei hat ihn auf dem Parkplatz festgenommen und ihn aufs Revier gebracht. Und ab dann war er eigentlich inhaftiert.
Vor wenigen Wochen war jetzt die Verhandlung vor dem Gericht. Du, Christina, bist dabei bei dieser Verhandlung. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Mich hat sehr beeindruckt und irgendwie auch mitgenommen, dass die zwei Männer, die da involviert waren, einfach so nah beieinander in dieser ersten Reihe vor dem Gerichtssaal gehockt sind. Die zwei Schicksale, die dort entschieden worden sind. Und auch wie die Angehörigen in der hinteren Reihe gebannt gehockt sind. Sie haben sich gehabt an den Händen teilweise. Es hat Tränen gegeben, es hat Situationen gegeben von der Ungläubigkeit. Man hat Kopfschütteln gesehen, man hat Blickaustausch gesehen zwischen den Leuten, wo dort drinnen gehockt sind. Es war so eine absurde Situation gewesen. Und wo der Richter dann auch die Tatwaffe gezeigt hat, also einerseits eben der alte, rostige Hammer, wo er so ein bisschen aufwuchten musste auf den Tisch rauf. Und die Vorstellung, dass genau mit dem Hammer jemand verletzt wurde und mit dem Messer, das in so einer langen Plastikröhre drin war, einfach so die Absurdität von dieser ganzen Geschichte so hautnah zu erleben und dabei zu sein, wie das Ganze verhandelt wird und irgendwie so ein bisschen in die Abgründe hineinzusehen, das ist schon extrem straub gewesen und auch eindrücklich auf eine Art, ja.
Wie hat der mutmaßliche Täter, der Thomas, auf dich gewirkt?
Er war recht gefasst gewesen, überhaupt nicht irgendwie gleichgültig oder so. Er hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er sehr wohl weiss, dass er einen grossen Fehler gemacht hat. Auch wenn er ja selber nie zugegeben hat, dass er Ottmar hat wollen töten. Er hat immer wieder gesagt, er hätte nur verletzen und er weiß, dass das falsch ist. Er hat sich auch schon entschuldigt, schriftlich bei der Familie. Er hat sich auch im Gerichtssaal wieder an Ottmar gewendet und hat sich nochmal für das Ganze entschuldigt. Also man hat schon fest den Eindruck gehabt, dass es ihm leid tut, was passiert ist, dass er weiß, dass er etwas extrem Schlimmes gemacht hat. Und trotzdem eben ist er sehr, sehr gefasst gewesen und hat, also habe ich das Gefühl, schon recht fest mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Das hat er auch, also offenbar, er ist schon in Therapie deswegen, auch so deliktbezogene Therapie nennt man das, und hat sich dementsprechend auch schon wirklich fest mit dem ganzen Geschehen auseinandergesetzt.
Ja, die Nacht ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre seither, das ist auch schon Zeit vergangen. Was hat er denn gesagt, für was, dass er die Grube gebraucht hat?
Er hat gesagt, er hätte die Grube gebraucht, um die Gegenstände, die er mitgeführt hat. Unter anderem eben beispielsweise den Hammer, er hatte einen Overall dabei, er hatte eine Regenjacke dabei, die er über den Overall angelegt hat. Er hat einfach gesagt, er hätte die Grube gebraucht, um das Zeug zu verstecken. Weil er bestreitet ja nicht, dass er ihm weh machen wollte, am Ottmar. Und er hat einfach gesagt, er hätte dort die Gegenstände verscharren eigentlich. Aber für das war die Grube halt recht viel zu gross gewesen.
Die Anklageschrift lautet ja auf versuchten Mord. Für das muss man wie so ein bisschen sehen, dass es einen Plan gegeben hat für Mord. Dass man das wirklich nicht einfach im Affekt gemacht hat. An was hat man das festmachen, dass das ein Plan war, um jemanden umzubringen?
Also als erstes hat man sicher die Suchverläufe. Er hat ja gegoogelt, wie kann man eine Leiche verschwinden lassen. Auf ganz verschiedene Arten. Versenken, vergraben etc. Das war sicher mal ein Indiz gewesen. Dann hat er einen Tatplan schriftlich gehabt. Der ist auch gefunden worden von der Polizei. Und dort ist relativ detailliert drauf gestanden, wie er möchte vorgehen. Also er hat Uhrzeiten dort notiert gehabt, er hat Ort notiert gehabt, er hat Gegenstände notiert gehabt, die er unbedingt mitnehmen muss. Darunter auch eben beispielsweise Putzmittel und natürlich die Waffen. Dann, dass er überhaupt solche Waffen mit sich geführt hat, also einen Hammer und ein Messer, deutet auch darauf hin, dass er wirklich radikal wollte vorgehen gegen den Ottmar. Und er hat natürlich die ganzen E-Mails, die er geschrieben hat, also dort, wo er den Ottmar auffordert, dort in die Waldhütte zu kommen, die auch sehr stark darauf hinweisen, dass er das alles sehr detailliert geplant hat. Das sind die verschiedenen Indizien, die darauf hinweisen, dass es eben kein Affekt da war, sondern dass er während mehreren Wochen auf diesen Moment hingeschafft hat.
Jetzt ist das Urteil rausgekommen nach dieser Gerichtsverhandlung. Es sind 14 Jahre Strafvollzug, unbedingt. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat aber 16 Jahre gefordert. Warum sind das 2 Jahre weniger, als gefordert worden ist?
Man hat ihm zugute gehalten, dass er sich sehr kooperativ gezeigt hat. Er hat zwar nicht gestanden, aber er hat alle Gegenstände hat er rausgegeben. Er hat sich kooperativ zeigt bei der Hausdurchsuchung. Er hat Passwörter für seine elektronischen Geräte rausgegeben, für sein iPad, für sein Handy, dass wir die ganzen Suchverläufe nachher recherchieren, was die Ermittlungen extrem fest erleichtert haben. Und er hat auch gezeigt, dass es ihm wirklich leid tut. Also er hat Reue gezeigt und auch das ist ihm gut gehalten worden.
Wie am Anfang gesagt, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, weil das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weiss man schon, ob das weitergezogen wird?
Das weiss man, es wird weitergezogen. Es kommt an die nächste Instanz. Das hat der Anwalt schon im Rahmen von der Urteilsverkündung oder direkt nach der Urteilsverkündung hat er das schon bekannt gegeben, dass sie weiterziehen werden.
Hey, danke vielmals, Christina, dass du uns einen Einblick in diesen Fall gegeben hast.
Danke auch.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Tschüss zusammen.